Hallo, liebe Zuschauenden und Zuhörenden. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Spezialfolge. Wie ihr sehen könnt, sind diesmal mehr als nur zwei Menschen vor dieser Kamera im Zuge des Plothook. Ich werde sie euch auch gleich vorstellen, beziehungsweise diese lieben Menschen dürfen sich gleich selber vorstellen. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Worum geht's heute? Wir werden einen kleinen Talk machen zum Thema Gatekeeping im Pen and Paper. Und das Ganze ist quasi so in Instagram hervorgekommen. Bei Dice Venture kam die kam so diese Frage auf, und dann haben Gäste, die jetzt hier sowieso dabei sind, schon geantwortet, und irgendwie kam dann auf: Mensch, lass doch da mal drüber reden. Genau. Jetzt habe ich ganz viel geplaudert. Dann gebe ich doch gleich mal ab an den Markus. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Markus. Instagram mein erstes Anschluss unterwegs. Ich bin Spielleitung und Spieler seit dem letzten Jahrtausend, sprich irgendwie seit 92 oder sowas. Halt mich aus den meisten Communities immer schon lange raus, habe immer mal so ein bisschen Kontakt so gehabt. Aber habe eigentlich immer nur die Spieler sonst um mich drum herum.
Okay. Das ist so mein Gebiet. Okay, dann haben wir die liebe Julia.
Ja, hallo. Genau, ich spiele auch schon seit den 90ern Rollenspiel. Erst als Spielerin, dann auch als Spielleiterin, erst DSA, dann auch viel Cthulhu. Seit einigen Jahren schreibe ich ja aber auch für Rollenspiele, namentlich für Call of Cthulhu, für das Deutsche und für das System der DLG, das Tagen heißt und eine Cthulhu-Alternative ist, wenn man so will, ein Horror-Rollenspiel im Lovecraft-Universum. Und ich spiele natürlich auch weiterhin und leite ganz viel, genau, durchgehend eigentlich.
Und last but not least, der liebe Magnus.
Ja, moin zusammen. Ich bin der Magnus, auch bekannt als Session Zero Magnus oder als Spielleiter Magnus oder der Strippenzieher von den Meistergesprächen aus dem Schwafelhelden-Podcast. Wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Habe auch seit, meine Eltern sagen, als Kind bereits mit Lego angefangen, Rollenspiele zu machen und nicht große, komplizierte Bauwerke zu errichten, sondern mehr die Story in dem Gebäude spannender zu finden als irgendwas. Ja, bin beruflich unterwegs als Sozialarbeiter und zehre ganz viel an Skills aus unserem Hobby, Hashtag bestes Hobby der Welt. Bin in Aventurien beheimatet hauptsächlich. Das ist so die erste große Liebe gewesen, da gehe ich auch nicht mehr von weg. Spiele sonst wirklich sehr gerne auch viel Cthulhu. Leite da auch schon manchmal so bei Online-Conventions ein paar Runden. Und habe aber ansonsten meine heiß geliebte wöchentliche DSA-Runde, über die ich nichts kommen lasse. Und da gehen jetzt erstmal ganz liebe Grüße raus. Und bin echt gespannt und freue mich erstmal darauf, euch kennenzulernen. Ich glaube, so die eine oder andere Person kenne ich so von Videobeiträgen, von Audiobeiträgen und ich glaube, ein paar Fdaggen-Beiträge mit dir auch live habe ich auch schon mitverfolgt. Und ja, freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Sehr schön. Wir hatten uns ja das Thema vorgenommen, Gatekeeping im Rollenspiel beziehungsweise in der Rollenspiel-Community-Szene. In alter Manier der Meistergespräche habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht erstmal sinnvoll zu klären, was bedeutet denn der Begriff Gatekeeping? Vielleicht von jeder von euch einfach mal so ganz kurz, also jetzt noch nicht mal bezogen aufs Rollenspiel, sondern erstmal, was verbindet ihr mit dem Begriff Gatekeeping? Möchte jemand anfangen? Markus, wir haben dich nicht gehört. Nochmal bitte.
Ich sag the ladies first.
Ja, okay. Gut, was bedeutet Gatekeeping? Für mich bedeutet es, dass man versucht, den Zugang zu irgendetwas in irgendeiner Form zu kontrollieren oder zu beschränken, mal ganz allgemein. Menschen bewusst oder unbewusst von Aktivitäten, Dingen, Wissen, was auch immer, auszugrenzen. Mhm. Das wäre für mich mal eine Definition, mit der ich jetzt so arbeiten würde.
Okay. Wer möchte weitermachen?
Ich schließe mich mal an und sag mal Mut zur Lücke, weil ich bin viele, viele, sag ich mal so, Fachbegriffe im Community-Spielbereich und so war ich gar nicht sattelfest. Hab das denn irgendwie immer selbst umschrieben und ich bin ja ein großer, großer Verfechter davon, wenn private Gruppen sich treffen, dass die sich grün sind, dass die sich kennenlernen, schauen, haben wir das gleiche Ziel, haben wir die gleichen Interessen, gibt es etwas, was wir überhaupt nicht wollen, gibt es etwas, was wir von Anfang an besser klären, damit es uns nicht stört oder uns die Stimmung versaut. Wäre das eine gewesen, bis ich mich mit dem Begriff ein bisschen mehr befasst habe und habe ich erstmal so festgestellt, dass es vor allem aber auch einen sozialen Aspekt hat oder aktuell jetzt in der Diskussion meist sehr den Aspekt des sozialen Miteinanders findet und es um das Miteinbeziehen oder Ausschließen von Personen geht und da finde ich noch, weil ich bis jetzt, wenn ich mir die Diskussion jetzt anfänglich anlese, finde ich sehr viel negative Konnotation zu dem Begriff. Ich bin deshalb vorsichtig jetzt erstmal, weil ich noch gar nicht wirklich einen vollumfänglichen Blick dazu habe. Ich sehe allerdings große Legitimität, ich mache jetzt mal einfach einen Spruch, so ich sag mal, ich sehe in dem Schutz von sich selbst und von einer Gemeinschaft sehe ich aber auch eine große Legitimation. Ist natürlich dann wichtig, wie das geschieht, wie das kommuniziert wird und bis zu welchem Punkt, sage ich mal, in dem Prozess und bis zu einer Entscheidungsfindung Menschen dann auch beteiligt sind und bleiben oder eben rausgenommen werden. Mhm.
Okay.
Entschuldigung für das ganze Geschwafel.
Alles gut. Aber das heißt, um das nochmal quasi so ein bisschen zu paraphrasieren, du siehst es quasi eher so aus dieser anderen Perspektive, aus dem ich möchte quasi meine Community, meinen Freundeskreis irgendwie auch vielleicht, sag ich mal, vor negativen Einflüssen schützen oder auch mich als Person da auch vor negativen Einflüssen schützen, ohne das jetzt erstmal werten zu
können. Okay. Genau. Also auch, oder ja, und es mag vollkommen dekadent klingen. Also ich sag das bei den Meistergesprächen sage ich das immer. So, überlegt es gut, es ist eure private Freizeit, beispielsweise jetzt im Rollenspiel. Du sagtest ja gerade noch nicht so aufs Rollenspiel bezogen, aber gerade in Rollenspielrunden, in der privaten Freizeit, wenn man sich da die Mühe macht und die Zeit nimmt, ist es auch ein Aspekt von eigener Wertschätzung, zu gucken, mache ich das, was ich wirklich möchte?
Mhm. Okay.
Und widerfährt mir das? Ich gebe mal den Redestab.
Markus.
Die Diskussion hatten Magnus und ich ja schon bei Instagram tatsächlich bei dem besagten Beitrag ja auch schon geführt. Mir geht es da initial tatsächlich darum, das weitergefasst zu sehen. Gar nicht meinen privaten Spieltisch, sondern tatsächlich die Community sozusagen. Dass man eventuell dazu neigt, Leuten den Zugang überhaupt erstmal zu verwehren, weil sie in ein gewisses Bild nicht passen. Und das finde ich im Gegensatz zu unserer Community, die ja selber so ein bisschen manchmal noch so ein bisschen außen vor steht in der Nerd-Ecke, anderen dann irgendwie über andere im Prinzip klingt jetzt ein bisschen böse. Zu urteilen, ob sie dazu passen oder nicht, fühlt sich für mich einfach falsch an.
Mhm. Okay. Dann würde ich noch meinen Versuch der Definition irgendwie anschließen. Wie Magnus komme ich auch aus der SozialarbeiterInnen-Ecke kenne daher den Begriff eben aus dem Kontext. Ich habe eine ganze Zeit lang Streetwork gemacht und da haben wir auf der Straße schon auch von Gates gesprochen, also quasi Türöffner, ja, auf der Straße, also was weiß ich, bestimmte Situationen, bestimmte Menschen, auf die ich zugehen konnte, wo ich wusste, okay, jetzt komme ich an eine bestimmte Clique oder so, kann ich herantreten, ja, oder da wird mir jetzt die Tür aufgemacht, ja, und das Gegenteil wäre eben Gatekeeping, ja, also der Keeper ist ja, wie auch im Fußball zum Beispiel, jemand, der versucht, eben jemand anders davon abzuhalten, hereinzukommen, ja, und jetzt so aus der quasi, ja, wie sagt man da, ja, vielleicht schon mal vom Gruppenmodell gehört, ja, und die verschiedenen Gruppenphasen, ja, also wenn ihr neu zum Beispiel in eine neue Arbeit kommt, in eine Klasse, in welche soziale Gruppe auch immer, ja, ist das ja, man orientiert sich erstmal, guckt ja so, wer passt zu mir und wie sind so ein bisschen die Regeln in dieser sozialen Gruppe und ja, seien es jetzt quasi formelle Regeln, also was weiß ich, wie in der Schule, du darfst nur reden, wenn du die Hand hebst, du darfst nur auf Toilette, wenn du einen Lehrer fragst, solche Sachen, ja, oder eben informelle Regeln, ja, so, das bedingt dann eher quasi sozusagen den Status in einer Gruppe. Ja, also, was weiß ich, kann ich bestimmte Dinge sagen, ohne mit zum Beispiel Repressionen rechnen zu müssen. Ja, genau. Also, da, wie gesagt, jetzt so aus meinem Background eher so dieser sozialarbeiterische Sichtweise auf den Begriff. Ich würde tatsächlich mit dem nächsten Punkt auch immer noch nicht wirklich ins Rollenspiel gehen, sondern erstmal auch so unter diesem Aspekt, ist euch schon mal Gatekeeping passiert? Also euch, also wart ihr von so etwas schon mal betroffen? Seid ihr irgendwo hingekommen? Hattet ihr das Gefühl, ich komme hier nicht an, ich bin vielleicht im schlimmsten Fall nicht willkommen? Oder aber auch, es muss ja noch nicht mal, sag ich mal, negativ konnotiert gewesen sein, sondern oder negativ gemeint gewesen sein von der sozialen Gruppe, in die ihr kamt, sondern es können ja auch die Umstände gewesen sein. Was weiß ich, ihr wart in einem anderen Land, konntet die Sprache nicht oder so oder wie auch immer. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ein Beispiel vielleicht oder zwei maximal.
Genau, ich kann schon mal sagen. Oh, bitte mach du.
Nicht in dem Sinne, sondern eher umgedreht. Wenn ich in eine neue Gruppe komme oder zu neuen Leuten, die mich noch nicht kennen, wir unterhalten uns und irgendwann die Sprache auf Musik kommt und ich dann sage, hey, klar, ich höre beide Arten von Musik, Metal und Punk. Wie? Du siehst ja gar nicht so aus. Und das ist halt so, nee. Sehe ich halt nicht, aber wie, nur muss ich lange Haare haben, weil ich Metalhead bin? Nö. Und das ist, finde ich, halt ja im Prinzip andersherum, wenn ich irgendwo mal auf einem Festival in normalen Klamotten auftauche, bin ich dann halt auch so, okay, passt der zu uns? Ja, passe ich, weil ich die Musik höre. Sonst halt ist mir das so noch nicht untergekommen. Ich bin halt über einen Beitrag von Life Balance da mal drüber gefallen, wo das berichtete. Und könnte weitergeben an Magnus.
Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung damit, glaube ich, gemacht. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, manchmal verdamme ich dieses Gedächtnis, aber also es geht wirklich bis in die Schule. Von absolut nachvollziehbaren, ich sag mal, kindlichen Gemütern, ne? Absolut nachvollziehbar, dass das Argwohn, dass Unbekanntheit, dass das geschieht, bis hin zu ersten zaghaften Versuchen im sozialen Bereich tätig zu sein, über ein Ehrenamt, selber vielleicht mit einem blinden Fleck versehen. Guck mal, jetzt passiert genau das, was ich gerade überlegt habe, nicht zu machen. mir fallen nämlich so viele Beispiele ein, aber du wolltest nur eins hören. Dann nehme ich jetzt mal eines, was wirklich nicht mit Pen and Paper zu tun hat. Ich bin mal als Quereinsteiger in einen super spannenden Bereich der sozialen Arbeit gegangen und bin da in ein Team, auf ein Team getroffen, mit dem ich ob meiner eigenen, mit meiner eigenen speziellen Arbeitsaufgabe quasi gar, wo es gar nicht vorgesehen war, mit denen eng zusammenzuarbeiten, aber ich ein Teil des, ich sag mal, des größeren Teamrahmens war. Mhm. Und die eine sehr eingespielte Mechanik miteinander hatten, was eine Kommunikation angeht, was, also es war auch im Art aufsuchenden Bereich. Und ich bin irgendwie von meinem Gefühl her einerseits nie so richtig Teil des Teams geworden, hatte an manchen Punkten mehr Freiheiten, mehr Privilegien, mehr mhm. Eigenverantwortung, war immer so am Rande mit dabei, war aber als Quereinsteiger, hätte ich es vielleicht selber oder habe ich vielleicht sogar den eigenen Anspruch gehabt, den ich da an besser hätte formulieren müssen und anmelden müssen, dass ich einen Bedarf auch habe, mehr mit hineingeholt zu mhm. werden und habe aber gleichzeitig das so empfunden als immer so ein bisschen an der Oberfläche kleben zu bleiben, was jetzt inhaltlichen Austausch in der kollegialen Beratung oder angeht. Und mhm. Das war tatsächlich, würde ich sagen, ein Beispiel von absolut legitimem, sogar professionellem Trennen von verschiedenen Arbeitsbereichen, Arbeitsprozessen mhm. und damit verbunden auch verschieden in knapper Zeit oder in akuten Notsituationen, die der Beruf mhm. da nun mal mit sich bringt, dann eben auch absolut notwendige Unterbundenes mit einbeziehen.
Okay. Julia, hast du ein Beispiel?
Ich habe jetzt gerade überlegt, also ich habe auf jeden Fall das im Rollenspiel erlebt, aber da wollten wir ja später erst mhm. drauf kommen. Ich habe es auf jeden Fall auch zu einem gewissen Grad erlebt im Job. Die einen würden das gläserne Decken nennen, die anderen könnten das auch Gatekeeping nennen, mhm. wenn man vielleicht an bestimmten Stellen, in dem Fall jetzt in meinem Beruf als Frau vielleicht nicht gut weiterkommt mhm. Oder es schwierig ist, da sozusagen wirklich, wie soll man sagen, wirklich bei den Jungs mitspielen zu dürfen, mhm. Mhm. um es so zu formulieren. Ansonsten glaube ich ehrlicherweise, dass ich es nicht so oft erlebt habe oder aber es vielleicht auch gar nicht wahrgenommen habe. Mhm. In der Schule auf jeden Fall auch. Ja. Mhm. Da habe ich mich schwer getan, eine Gruppe zu finden, wo ich mich dazugehörig fühle. Und da ist auch das Rollenspiel auch eigentlich dahergekommen, dass das einfach meine Community mhm. und meine Gruppe war, sozusagen, mhm. wo ich mich auch aufgehoben gefühlt habe. Ja.
Okay. Also Schule ist bei mir persönlich auch so ein Thema. Also da auf also als Schüler selbst hatte ich viel quasi mit Mobbing zu tun. Also ich war derjenige, der gemobbt wurde. Und wie man vielleicht jetzt gut bei der Kamera ein bisschen schlecht sehen kann, ich komme aus der Punk-Szene. Und da ist habe ich quasi beide Seiten erlebt. Also zum einen irgendwie so dieses als Punk bist du an bestimmten Stellen einfach nicht weitergekommen. Also beispielsweise dann in höheren Klassen an der Schule war das dann schon so. Also ich war damals auf dem Gymnasium, dass die Lehrkräfte dann gesagt haben, ja, ich glaube, es ist besser, du gehst. Ja, also solche wie du sind hier nicht erwünscht. Das ist eine vernünftige Anstalt. Ja, also O-Ton damals. Und das andere irgendwie, also quasi gleiches Beispiel. Ich weiß, ich widerspreche mir jetzt selbst mit jeder nur ein Beispiel, aber ich finde, es passt ganz gut. Tatsächlich haben wir in der Punk-Szene, also gerade als wir jünger waren, schon auch ein gewisses Gatekeeping angewendet gegenüber Außenstehenden. So von wegen, ja, keine bunten Haare, keine Springerstiefel, keine Lederjacke und so weiter. Nee, also du gehörst nicht zu uns. Ja, Du musst dich quasi erst beweisen, um Teil der Gruppe sein zu können. Genau. Bin ich im Nachhinein auch nicht stolz drauf, aber mit 15, 16 war das halt so. Ja. Genau. Julia, du hattest gerade schon quasi angedeutet, du kennst es aus dem Rollenspielbereich oder dir ist da schon mal sowas begegnet. Magst du davon erzählen? Dann könnten wir nämlich quasi gleich sozusagen ins eigentliche Thema, nämlich Rollenspiel, einschwenken.
Mhm. Das sind jetzt alles keine schlimmen Dinge. Ne? Das sind alles Dinge, über die man im Nachhinein auch lacht. Aber was ich auf jeden Fall erlebt habe, gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn man als Frau Rollenspiel gemacht hat, stieß das oft auf Verwunderung. Und ich bin zum Beispiel in einer quasi fast rein weiblichen Rollenspielgruppe sozialisiert worden. Also für mich war das völlig normal, dass Mädchen Rollenspiel machen. Mhm. Und wenn ich woanders hinkam, dann war das nicht so. Mhm. Und wir hatten bei uns in der Gruppe halt durchaus auch männliche Charaktere gespielt. Also wir haben Crossgender gespielt, weil sonst hätten wir ständig nur Frauen gespielt. Das war uns viel zu langweilig. Mhm. Und wenn man mit diesen Charakteren irgendwo anders hinkam und woanders gespielt hat, mit Leuten, die man nicht so gekannte, wurde einem das teilweise verboten. Also da hieß es dann, nein, wie, deinen männlichen Streuner, DSA, ja, den darfst du jetzt aber nicht spielen. Du kannst keinen Mann spielen, du bist eine Frau. Das ist für mich Gatekeeping. Und zwar von der unangenehmen Sorte.
Ja.
Weil, warum soll man mir das verbieten? Was soll denn das? Mhm. Ja? Also, das ist so ein Beispiel. Ne? Oder auch so Sachen wie, ne, wo man dann so ein bisschen belächelt wird nach dem Motto, ob man das überhaupt alles drauf hat und ob man, das erlebe ich heutzutage immer noch, das ist mir gerade vor einem Jahr war das auf einer Con passiert, da bin ich mit dem DLG-Stand auf einer Con gewesen, also mit dem Stand von der Deutschen Rollenspielgesellschaft, mit unserem ganzen Portfolio an Szenarien und Kram und allem. Und dann bekam ich ernsthaft von einer anderen Person so Quizfragen, Lovecraft-Quizfragen gestellt, so ungefähr. Ja, so zum Austesten, ja. Wo ich mir dachte so, okay, warum macht der das jetzt? Ja, weil der eigentlich ja nur zeigen wollte, was er alles weiß. Mhm. Ja, und so ein bisschen so das in Frage gestellt hat, ob ich überhaupt weiß, was ich da eigentlich tue. Mhm. Ne? Das finde ich auch so eine, das ist auch so eine Erfahrung, finde ich. Ne? Wo, also das ist kein echtes Gatekeeping in dem Sinne, weil ich bin ja schon drin in dem Geld. Ja? Also, aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die in diese Richtung geht, finde ich. Genau. Wie gesagt, das sind alles keine schlimmen Sachen. Ja? Und manche lacht man nachher auch. Aber
das klingt mir fast schon so, als würde er es dennoch versucht haben. Also ich meine, so ein Gatekeeper, der pusht ja auch Leute wieder nach draußen, die schon drin sind, ne? Also das klingt schon echt so.
Das gelingt mit mir niemandem, also bei mir gelingt das niemandem mehr,
mich irgendwo raus. Zum Glück, zum Glück.
Aber ja.
Schön zu hören.
Ja, aber also vielen Dank, Julia. Also das ist tatsächlich auch was, wo, glaube ich, im schlimmsten Fall auch auslösen kann. Also egal jetzt, ob in der Rollenspielgruppe oder sag ich mal, im echten Leben, dass Leute, die solche Mechanismen anwenden, schlimmsten Fall auch andere Leute quasi herausdrängen aus einer Gruppe, ne, oder so. Oder und zum Thema Rollenspiel, da, also ich habe schon auch erlebt, dass es Menschen gibt, die, sag ich mal, vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt, aber die schon irgendwie sehr, wie umschreibe ich das jetzt, freundlich, die quasi einen Hort an Wissen haben im Bereich Pen and Paper, die vielleicht auch sehr regelfest sind und so, und die da ein bisschen ähnlich wie du es jetzt vielleicht gesagt hast, Julia, ein bisschen auch hausieren gehen und dann auch prüfen, ja, so dieses, also es gibt in irgendeinem Rollenspiel gibt es auch den Begriff Proof, ja, weiß jetzt nicht mehr, ob das in Powered by the Apocalypse war oder ein anderes, ist ja egal, da kannst du quasi jemand prüfen, ja, So. Und das ist was, was ich schon auch erlebt habe. Dann auch so ein bisschen, dann teilweise auch mit einer dezenten Arroganz. Also ich kann es jetzt tatsächlich gar nicht freundlich irgendwie ausdrücken, aber so dieses, also ich polemisiere jetzt, ja, auf Seite 287 im Regelwerk steht aber irgendwie, Magier dürfen nur den Zauber verwenden in der Situation und dann kriegst du plus 2 drauf. Und also, das weiß man halt einfach. Na, so dieses. Also, ich glaube, es ist das eine, irgendwie zu sagen, Moment, mir ist eingefallen, irgendwie, wir haben da die Regel falsch ausgelegt und lass doch nochmal nachschauen. Und das andere so dieses quasi nochmal nachtreten, so, ich habe doch gewusst, dass du es nicht weißt. Weil ich weiß es besser. Also, wie gesagt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber solche Menschen habe ich tatsächlich beim Rollenspiel auch schon erlebt. Den Zwölfen sei Dank schon lange nicht mehr, also viele Jahre nicht mehr, bin ich sehr, sehr froh, weil ich da gerade online sehr viele liebe Menschen kennengelernt habe. Aber gerade so zu der Anfangszeit, wo ich begonnen habe, so auch eben in den 90ern und so, da ist mir das immer mal wieder begegnet. Weiß nicht, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Julia hat schon davon berichtet. Magnus?
Also ich sowohl als auch. Gerade in meiner Anfangsphase war ich, glaube ich, ein unheimlich anstrengender Mitspielender. Mhm. Ich war total begeistert. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe die Bücher gelesen. Mhm. Hätten meine Lehrer das berücksichtigt damals, aber was soll's. konnten sie nicht. Es war analoge Zeiten, offline, ja. Wir hatten kein Internet, weil es auch einfach noch gar nicht gab. Mhm. Und wenn wir uns getroffen haben, einmal im Monat zum Spielen, dann war das für mich so der Ort, jetzt kann ich endlich drüber sprechen. Jetzt kann ich mich austauschen und wurde fast schon enttäuscht. Die haben das alle gar nicht so gelesen und selbst der Spielleiter, der hat das alles gar nicht sich durchgelesen. Ich war schon fast enttäuscht und traurig und er sagt irgendwann, Mensch, können wir jetzt endlich mal weitermachen? Und ich so, ja. Ne? so, die eine Seite. Mhm. Und volles Verständnis dafür. Andererseits, ja, je mehr ich mir es jetzt so anhöre, fühle ich mich immer mehr wie ein Keeper. Und zwar ein sehr progressiver. Ich hoffe, du formulierst es aus, wenn du mir widersprichst. Mhm. Nein, gute Besserung. Ich spreche mich unheimlich sehr dafür aus, im Vorfeld einer neuen langen Spielkampagne bei Rollenspielen, bei einer Gruppe Neugründung, aber auch, wenn die Gruppe sagt, wir möchten eine Person neu aufnehmen in die Gruppe, dass da wirklich vorher, bevor es ins Charakterbauen und ins Spielen geht, dass da wirklich mal geguckt wird, kann man miteinander. Ich habe gerade eben ja so einmal den Finger gekreuzt. Ich muss mal gerade fragen, ich weiß gar nicht, wird das hier mit Video übertragen oder wird das mit Audio übertragen?
Mit Video!
Okay, ich habe nicht absichtlich dieses T-Shirt angezogen, aber ich mag es. So, okay, dann...
ich kann deine politische Äußerung auf jeden Fall unterstützen.
Okay. Das Ding ist, zurück zum Thema, sorry, Schwafelmodus. Genau, ich habe sehr viel Erfahrung auch damit gemacht, mir die Butter vom Brot nehmen zu lassen, mir den Wind aus den Segeln und das Ganze auch, wenn ich die Person war, die den Abend vorbereitet hat, die sich viel Zeit genommen hat, vorzubereiten, die Leute einzuladen, den Raum zu stellen und. Mit viel Frustration. Gleichzeitig auch mitgekriegt bei meinem letzten Durchlauf, ich spreche jetzt mal über DSA, da dürfte den einen oder anderen die G7-Kampagne bekannt sein, die große Borberat-Kampagne. Und ich hatte dann tatsächlich mehrere für mich mehrere kritische Faktoren am Tisch zu erleben. Also Pärchenbildung kann gut funktionieren. Ich habe hauptsächlich die Erfahrung gemacht, funktioniert nicht gut. Und dass sie dann angefangen haben, das Hausregelwerk zu kritisieren, wo sie nur konnten, sobald sie was gestört hat. Und ich habe immer überlegt, sage ich jetzt was? Mache ich es nicht? Ich habe gemerkt, es ging so weit, ich bin mit Magengrummeln nach den Runden ins Bett gegangen. Und habe echt ganz lange überlegt, ja, aber Mensch, wir kennen uns doch sonst auch, verstehen uns doch sonst ganz gut. Sage ich wirklich was? Sage ich nichts? Trage ich das jetzt? Ertrage ich das jetzt? Ist es wert dafür, einen Konflikt zu eröffnen? Ängstlich. Letztendlich habe ich mich dann sehr geärgert darüber, weil es trotzdem irgendwann in den Knatsch kam. Und ausgerechnet mir dann vorgeworfen wurde, meinen eigenen Spielstil durchdrängen zu wollen und dann die Personen gegangen sind. Wobei ich jetzt bei jeder Gruppenneugründung, jeder Person progressiv und laut vorher sage, wenn du mir erzählst, DSA 4 ist besser als mein Regelwerk, kannst du sofort gehen. Da brauchen wir nicht zusammenspielen. Das möchte ich nicht hören. Ja, das ist ein Spleen vielleicht oder du hältst mich jetzt für vollkommen blöd, aber das ist so eine Sache. Da sage ich auch gerne, ich hatte mal eine lange Kampagne geleitet und ich möchte nicht am Tisch über das Regelwerk diskutieren. Das ist ein Beispiel.
Aber also ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus und du formulierst so, dass es aus deiner Sicht quasi auch, ich nenne es jetzt mal positiv besetztes Gatekeeping geben kann. Nämlich dann, wenn es darum geht, das hatten wir ja eingangs schon mal, mich quasi vor etwas zu schützen, mich oder die Gruppe vor negativen Einflüssen zu schützen. Wie seht ihr das, Julia, Markus? Kann es positives Gatekeeping auch geben? Und wenn ja, wo würdet ihr das anwenden? Wir können dich nicht hören, Markus? Ja. Ich glaube, du musst dein Mikro noch mal ein bisschen test. Ja? Jetzt halt.
So wie Magnus das am Schicksal hat, wenn es eine Gruppe gibt, dann ist ganz klar, ich gucke mir die an, passen die zu uns, passen die zu unserem Spielstil, dann gucke ich halt tatsächlich schon mal. Das ist einmal etwas wirklich interessant, das ist ein Schutz, ich möchte meine Freizeit. Und das, was mir so wichtig ist, damit dann habe ich dann die Gruppe zum Ersten haben wie ich. Wenn das jetzt weit gefasster ist, also ich sag mal, da tritt jemand an mich heran und möchte, der interessiert sich einfach nur dafür. Was ist Pen and Paper, was macht ihr da? Dann achte ich da halt nicht so drauf. Dann erzähle ich ihm, was wir da machen. Gegebenenfalls machen wir einen One-Shot, wenn wir ein paar Leute zusammenkriegen, die noch nie gespielt haben. That's it. Ich sag von vornherein, ich habe keine Kapazitäten, da noch eine neue Gruppe zu machen. Aber ich zeige euch das gerne. Und das ist für mich, finde ich, halt immer, wenn ich den Freiraum habe, auch keine große Sache.
Okay.
Wenn ich feststelle, ich kann mit den Leuten nicht, aus irgendeinem Grund, betrifft es mich ja nicht mehr. Aber sie haben einen Schritt im Hobby drin. Und das ist das, wo ich ja hin möchte, sozusagen. Ich möchte Leuten unser ja sehr geiles und wie wir ja alle sagen, wir betreiben das schon sehr lange, sehr geile Hobby eigentlich zeigen und ermöglichen, was das alles kann für uns.
Julia, fällt dir was ein?
Ja, also ich würde das auch so sehen eigentlich, dass das ein bisschen zwei verschiedene Arten von Gatekeeping sind, wenn es um den Personal Space quasi geht und um die eigene, den eigenen Spaß am Rollenspiel in der eigenen Gruppe, ne, finde ich, ist es schon absolut legitim, sich mit Menschen zu umgeben, mit denen man einen Konsens hat, wie man spielen will, was man spielen will, auf welche Art man das gestalten möchte. Ich verbringe ja sonst auch nicht meine Freizeit mit Menschen, wo ich sage, mit denen kann ich nicht, aber das muss ich jetzt tun, weil, also das ist ja Schmarrn. Ja? Das heißt, da wird man immer mal Situationen haben, wo man vielleicht mit jemandem nicht zurechtkommt und deswegen die Wege sich trennen müssen. Das heißt ja nicht, dass die andere Person jetzt das Rollenspiel komplett aufgeben. Mhm. Es braucht vielleicht nur eine andere Gruppe, zu der sie besser passt, diese Person. Mhm. Oder umgekehrt, ne? Gruppe besser zu der Person passt. Genauso wie es ja auch kein Gatekeeping wäre, wenn wir sagen, wir spielen jetzt, machen jetzt Rollenspiel, meinetwegen sogar auf einer Convention, aber wir wollen keine Zuschauer bei der Runde dabei haben. Mhm. Völlig legitim. Mhm. Ja? Gibt es ja manchmal online, dass Leute zuhören wollen. Ist auch in Ordnung, wenn alle einverstanden sind. Aber das wäre zum Beispiel für mich auch keine Form von Gatekeeping, mhm. weil das ist ein legitimer Wunsch der Personen, die da spielen. Ich würde so sehen wie Markus, das ist auf eine größere Skala gerechnet, wenn man jetzt die Community als Ganzes oder das Hobby, die Szene mhm. als Ganzes betrachtet, da ist es was anderes. Und da würde ich es auch immer so handhaben, wie du es beschrieben hast. Wenn jemand Interesse dran hat, würde ich immer erzählen, was man da macht, würde das beschreiben. Mhm. Ich leite ja auch sehr viel auch für Leute, die bestimmte Systeme, die jetzt Tage noch nicht gespielt haben oder so. Das heißt jetzt auch nicht, dass sich daraus immer eine Gruppe ergibt. Ne? Mhm. Aber man hat halt drüber gesprochen und gezeigt, um was es da geht. Mhm.
Ja, nee, finde ich einen guten Punkt. Also kann ich eigentlich 1:1 mich da anschließen, auch wenn das jetzt natürlich nicht unbedingt einer Diskussion zuträglich ist, aber nee, sehe ich auch so. Also, und ich sehe das auch tatsächlich nicht unbedingt als Gatekeeping, sondern ich, wenn es darum geht, dass mir oder meinen mitspielenden Menschen nicht gut tun und ich merke das und das jetzt erstmal völlig egal, warum. Liegt es am Spielstil, am Setting, auf das man sich nicht einigen kann oder wie jemand spielt, ja. Oder liegt es einfach daran, dass die Person ein Arschloch ist, ja. Also Hashtag Nazis dürfen nicht mitspielen, ja. Also würde ich persönlich auf jeden Fall, also ich handhabe das so, wenn ich merke, jemand vertritt irgendwie ja, Werte, die in keinem Fall irgendwie mit meinen persönlichen Wertvorstellungen irgendwie und Moralvorstellungen übereinstimmen, dann muss ich sagen, okay, tut mir leid, hier ist die Tür. Ja, komm gerne wieder, wenn du einfach kein Arschloch mehr bist. Aber Sexismus, Rassismus, all das, das geht halt gar nicht. Ja. Und das sehe ich auch allgemein so. Also ich bin da kein Freund von diesem, ja, wir sind eine Demokratie und wir müssen alles und jeden irgendwie dulden, weil das Meinungsfreiheit ist. Nee, wenn jemand halt einfach Bullshit raushaut, dann finde ich, endet bei mir die Meinungsfreiheit. Aber gut, ich mag jetzt nicht ins Politische gehen. Tut mir leid. Aber vielleicht noch mal aufs Hobby. Also jetzt unabhängig eben von dem Thema, wenn ich merke, mir tut eine Gruppe nicht gut oder andersrum, Mitspielende tun mir nicht gut, dann, Magnus, da bin ich auch voll bei dir, dass ich dann im Zweifelsfall, also erstens im Vorfeld, ja, ich zitiere dich, Session Zero, irgendwie sag, okay, wo sind meine Grenzen, was ist, also wie möchte ich spielen, das ist ja was, zum Beispiel, das kenne ich auch erst seit ein paar Jahren, ja, Stichwort eben Session Zero, Lines and Veils und sowas oder irgendwie Stoppkarten oder so, finde ich alles eine gute Entwicklung, ja, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu machen, da kannte das niemand, ja. Und ich kann mich da schon auch irgendwie an Szenen erinnern. Ich war mal in einer Vampire-Runde und da eskalierte dann bei einem die Beschreibung der Gewalt irgendwie so hart, dass ich irgendwann da saß und mir gedacht habe, ich finde es einfach, ja, also da ging es dann irgendwie um Nekrophilie und so, ja, wo ich dann gesagt habe, okay, also das ist mir too much, so, aber ich habe mich in dem Moment damals nicht getraut, das so zu formulieren. Ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt, habe mir gedacht, okay, das ist nicht die Art von Rollenspiel, die ich gut finde. Ja. Und da bin ich eigentlich schon froh, dass da die Entwicklung aus meiner Perspektive weitestgehend eben eine andere ist, die sagt, hey, du kannst, es ist völlig legitim zu sagen, hier stopp. Ja, das will ich nicht. Ja. Und da sehe ich persönlich auch kein Gatekeeping, sondern für mich ist Gatekeeping tatsächlich eben was ganz anderes, nämlich so dieses aktiv Personen oder Personengruppen ausschließen von etwas ohne einen bestimmten Grund.
Also um das aufzugreifen, wenn ich jetzt mal bei meinem bewusst überspitzten Beispiel von eben, ne, nenne den Namen des Regelwerks und such dir eine neue Gruppe. Wenn ich das mal aufgreife, das würde also bedeuten, ich meine, ich lerne auch immer dazu, Gatekeeping ist dann also vom Begriff her so aktuell verwendet, als dass, wenn ich sagen würde, alle Menschen, grundsätzlich alle Menschen, die DSA 4 mögen, mit denen rede ich nicht mehr. Was jetzt nicht meine Meinung ist, sondern was jetzt nur, um das Beispiel zu verstehen. Okay.
Also so würde X interpretieren.
Okay. Okay, weil ich kenne es jetzt als Begriff. Ich habe es auch noch mal, ich habe mir noch mal die 5 Minuten Internet gegeben. dass das Ganze auch im Rahmen von Publizistik eigentlich Anwendung findet als Begriff. Und als eigentlich sozialwissenschaftlichen Bereich, eigentlich, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Na? Aber gut, jeder von euch kann jetzt in 10 Sekunden den Wikipedia-Artikel auch aufrufen. Deshalb werde ich mich da jetzt nicht weiter vertiefen. Aber das Ding ist, deshalb überlege ich eben gerade, ne? Aber dieses Schützen, also dieser Aspekt, der ist mir, wie gesagt, über die Jahre sehr wichtig geworden. Aber wenn das nicht ist, dann ist das auch okay. Aber das wäre mir dann auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall schön, sich das nochmal bewusst zu machen, auch wirklich, oder sich zu sensibilisieren, indem man sich damit mal auseinandersetzt und wirklich auch mal überlegt, gerade wenn es um Community und Gemeinschaft geht, gerade wenn es um Aufgeschlossenheit, Zugewandtheit und Berücksichtigung und mit Einbeziehen geht, sag ich mal auch aus Erfahrung, weil ich ein großer Meister, ich habe den schwarzen Gurt im blinden Fleck haben. manchmal. ist okay?
Ja, alles gut.
Also das ist das Ding, zu merken, ja klar, schließe ich gegebenenfalls aus. Vielleicht sogar unbewusst, ja.
Da würde ich gern quasi zum nächsten Punkt kommen, der da heißt quasi, was können denn Faktoren sein, dass wir Mitspielende, also potenzielle Mitspielende oder Menschen, die schon mitspielen, ausschließen, sei es gewollt oder ungewollt? Was fällt euch da spontan ein?
Oh, ein ständiges Mikro anscheinend.
Ja, jetzt ist besser.
Ja. Jetzt habe ich den Text vergessen.
Faktoren für Gatekeeping.
Faktoren. Also was ich halt in meinen Anfangsjahren, wenn ich mich mit anderen Rollenspielern nicht aus meiner Bubble, hieß es damals noch nicht, aber gewesen sind, immer mitbekommen habe, ist dieses, ja, die spielen nicht so wie wir. Also, wir spielen besser als die. Und das finde ich also, nee, jeder spielt so, wie er möchte. Wenn jemand am Tisch darstellen möchte und in verschiedenen Sprachen spricht, sehr gut, bitte. Oder Sachen ausspielen kann. Wenn das in der Gruppe nicht funktioniert, dann muss das aber auch gehen. Halt, wenn das Gruppenkonsens ist. Und war etwas erschreckt, als ich dann jetzt ja im Prinzip ja vor 2 Jahren in den Social Media mich ein bisschen mehr bewandert habe und ein bisschen mehr eingetaucht bin, festzustellen, dass sich daran in 25 Jahren einfach gar nichts geändert hatte. Auch um das Beispiel von Julia vorhin mit den Frauen aufzugreifen, ich hatte, ich glaube im Mai bei jemand anders da, haben 5 SpielerInnen berichtet, wie ihr Werdegang gewesen ist und war völlig entsetzt tatsächlich, dass das immer noch so Fakt ist. Ich habe damals mit 2 Spielerinnen in den 90ern begonnen. Hätte ich die anders behandelt als meine männlichen Mitspieler, ich wäre nicht mehr am Leben. Also, das, ja, die spielen übrigens auch immer noch bei mir. Mhm. Also, das, ich habe es überlebt und ja. Also, wie gesagt, ich finde das halt, warum jemanden ausgrenzen? Weil ich mich dann besser fühle, weil ich was Exklusives habe? Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Ich habe was, was andere nicht haben und das macht mich besonders vielleicht.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist ja auch genau ein Grund, warum Menschen versuchen, Türen zuzuhalten, weil sie das Gefühl haben, dass sie hier die Elite sind. Also das gibt es auch gerade im Rollenspielbereich, kenne ich Gruppen, die da sehr, sehr einen ganz bestimmten Spielstil vertreten. Und wo ich schon wörtlich in Diskussionen gehört habe, ja, wenn du anders spielst, als ich das spiele, dann machst du Rollenspiel nicht richtig. Das geht ja in dieselbe Richtung, was du sagst. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Ja, weil richtig ist immer das, was alle am Tisch gut finden und alle Spaß machen. Und wenn die puren Quatsch spielen wollen, super. Wenn sie damit Spaß haben, prima. Ja? Wenn sie regelfrei spielen wollen, prima. Ja? Wenn sie würfeln wollen wie die Wahnsinnigen, prima. Es ist doch völlig egal. Es ist ein Hobby und es soll Spaß machen. Und wenn Leute halt mit so einer Einstellung rangehen, nach dem Motto, ich mach's richtig, du machst es falsch, du hast keine Ahnung, dann ist das für mich genau das. Das ist Gatekeeping. Ja? Und zwar von der schlimmsten Sorte, weil es eben so unglaublich arrogant ist. Ja? Wir lernen alle dazu, das ist klar. Als ich angefangen habe mit Rollenspiel, kannte ich auch nur DSA, damit habe ich angefangen. Inzwischen weiß ich, dass es viel, viel mehr gibt und ich habe wahnsinnig viel ausprobiert und alles davon hat seine Berechtigung. Ne? Deswegen kann man immer noch DSA gut finden. Ja? Aber es gibt eben auch vieles anderes und ich glaube, das erweitert sehr den Horizont. Genau, und bevor ich weitergebe an den Nächsten, der was dazu sagen möchte, ich habe mir da im Vorhinein noch ein paar Gedanken dazu gemacht und ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die man beim Rollenspiel betrachten muss, was Gatekeeping angeht, wenn es jetzt wirklich um Hürden geht, die man Leuten in den Weg legt. Die können Outgame sein und die können Ingame sein. Ja, da kann man vielleicht nochmal drauf kommen, aber ich glaube, das sind so die zwei Aspekte, weil das ist eben, das sind zwei getrennte Aspekte auch, finde ich, tatsächlich.
Ja, cool. Guter Hinweis, da wollte ich sowieso auch nochmal drauf, aber sehr schön. Magnus.
Ja. Danke, dass du mich mit einbeziehst. ich habe gerade wirklich viel auf Aufnahme gestellt, erstmal bei meinen Ohren, weil ich tue mich ganz, ganz schwer, es ausschließlich als negativ zu betrachten. Wie würdet ihr den Begriff denn wählen für den Aspekt von Schutz, von Verlässlichkeit, von Absprache, von also gibt es denn da einen, den ich jetzt einfach, wie gesagt, nicht kenne, der in meiner Welt nicht funktioniert oder den ich ignoriert habe?
Für mich ist das ein Gruppenkonsens,
den es hier geht. Würde ich fast sagen, das ist für mich so ein kommunikatives Ziel. Ich meine, das kannst du ja immer ändern. Ich meine, das ist ja alles ein Prozess. Selbst in der sorgfältigsten Session Zero können Sachen unter den Tisch fallen oder immer noch bewusst verschwiegen worden sein, weil sie zu unangenehm sind oder weil man oder die Person sich nicht öffnen konnte oder wollte. Und ich finde, das ist ja auch wichtig, da flexibel zu bleiben. Also gerade jetzt, was ich sehr angenehm finde, du hast es eben angesprochen, mit Entwicklungen wie einerseits Lines and Veils, aber auch sowas wie eine X-Karte. Kann die anonym geschmissen werden? Ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse, dass es das gibt. Hat mir auch enorm geholfen, mich überhaupt zu trauen, Spielrunden anzubieten online auf Convention für mich bis dahin absolut fremde Personen, so fremde Menschen. Und das hat. Ja, aber sonst, wie gesagt, meine Kernfrage wäre jetzt wirklich: Gatekeeping. Ausschließlich negativ besetzt, ausschließlich negativer Begriff. Also danke für die Erläuterung, Julia. Ich bin nur, wie gesagt, an dem Punkt irgendwie. Nicht, dass ich es nicht annehmen möchte, aber irgendwie ist das so, in mir pocht noch so ein gewisse Unzufriedenheit. Ich möchte es gerne, gerne für mich irgendwie entschärfer.
Entschuldigung, bitte, Markus.
Ich glaube, du bist aber halt immer noch bei deiner Gruppe. Und worum es mir halt geht, ist halt die Community an sich sozusagen. Mhm. Einen Fuß in das Hobby reinzubekommen, ist ja nicht das Gleiche mit, ich sitze mit den Leuten dauernd am Spieltisch.
Vielleicht, wenn wir es mal runterbrechen auf ein ganz konkretes Beispiel, weil du gerade gesagt hast, auch auf Cons leiten für Leute, die du nicht kennst. Mhm. Jetzt stell dir vor, du bietest dein Szenario an. Und du hast Leute, die mitspielen wollen. Und du würdest irgendjemanden ablehnen, weil du sagst, nee, das ist eine Frau, die will ich nicht. Also nicht, dass ich das denke, ne? Sondern ich mache jetzt ein hypothetisches Beispiel. Ja? Da passt mir die Nase nicht, die ist eine Frau, die will ich nicht dabei haben. Der da ist total neu, der hat noch keine Ahnung, nee, den will ich auch nicht dabei haben. Ja? Das wäre für mich ein negatives Gatekeeping. Ja? Wenn du deine Gruppe aber einfach, weiß ich nicht, die Leute bewerben sich, wollen da mitspielen, melden sich für deine Runde an und dann sitzt du mit allen am Tisch, mit allen Mitspielenden und dann handelt ihr gemeinsam aus, was ihr heute spielen wollt, was die Lines in Wales sind und setzt einen Gruppenkonsens fest. Dann ist das für mich, ich glaube, für mich wäre das halt kein positives Gatekeeping, so würde ich das nicht nennen, sondern im Grunde ist das ja eigentlich so mehr sowas in Richtung Boundaries setzen, ne? Also eigene Grenzen wahren, ja, und einen Gruppenkonsens bilden. Und das ist auf jeden Fall was Positives. Also da bin ich total bei dir. Ja? Aber das andere, jemanden ausschließen, weil XY er nicht deinen Ansprüchen genügt oder du irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen den jetzt ausschließt, die Person, das wäre für mich negativ.
Finde ich eigentlich ganz gut erklärt. Was heißt eigentlich? Also ich finde das gut erklärt. Ich glaube auch, da und da benutze ich jetzt einen meiner Lieblingsangeberwörter sozusagen, da bedarf es eines Paradigmenwechsels vielleicht bei dir. Möglicherweise. Also ich glaube nicht, dass du jemand bist, der Menschen irgendwie ausschließt, weil du sie ausschließen willst, sondern dass du halt an bestimmten Punkten sagst, okay, ich habe da keinen Spaß mehr mit Menschen zu spielen, die mir alles kaputt machen, die meine Vorbereitung kaputt machen, meine Gruppe kaputt machen, die
Kommunikation stören. Wie passend reinzureden, diesen Satz, ja, sorry. Ja,
alles gut. Nee, aber ich glaube, in die Richtung geht es und da sehe ich persönlich nichts Negatives daran eben.
Okay. Ich finde das auch völlig legitim, weil das basiert ja dann auch auf einer Entscheidung, warum XY, genau. Ne? Warum passt diese Person nicht in die Gruppe? Mhm. Also du hast ja dann auch einen Grund zu sagen, ich will mit dir nicht spielen, aber du schließt nicht per se eine Person aus, nur weil, keine Ahnung, weil sie halt, ich weiß nicht, weil die Nase nicht passt.
Ja, genau, Ahnung, genau. Okay, yeah, danke, super. Also danke nochmal für die Erklärung.
Und vielleicht hilft da auch nochmal quasi der Schwenk so in die soziale Arbeit, ja, also weil ich vorhin so ganz am Anfang von Klicken gesprochen habe, ja, also nimm, was weiß ich, irgendeine Fußball-Ultra-Gruppe oder so. Sagen wir jetzt, keine Ahnung, die Ultras vom FCA, weil ich in Augsburg wohne, ja, so. Und du kommst jetzt da an und sagst, Mensch, oh, Fußball ist cool und ja, FCA ist cool und ich möchte jetzt bei euch mitmachen. So, und dann gäbe es ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die sagen, ja, hier, komm, hier hast du einen Fanschal, hier hast du ein Bier, ole, ole, es geht los. Ja, oder Möglichkeit 2 wäre, dass sie sagen, du hast die falschen Turnschuhe, weil das tragen nur die Ultras von Dynamo. Außerdem habe ich dich letztens gesehen, wie du irgendwie dir Bayern München angeschaut hast. Was bist du für ein Pseudo? Ja, so und überhaupt so, hey, mit deinem Dialekt, ja, du kommst hier aus NRW, am Schluss bist du noch irgendwie Schalker oder so. Also, sorry, aber geh woanders spielen. So, also jetzt übertrieben. Ne? Oder, Markus hatte vorhin das Beispiel, er hört gern Heavy Metal, ja. Oder von Julia weiß ich, du hörst auch gern Gothic, IBM und sowas, ja. So, und auch da ist ja ähnlich so. Ich kann jetzt, was weiß ich, zum Metallica-Konzert gehen und ziehe ein Hawaii-Hemd an. Ja, weil ich einfach gerne Hawaii-Hemden trage. Also, nicht ich persönlich, aber ja, so. Und dann gäbe es entweder die Metalheads schlagen mir auf die Schulter, geben mir ein Bier aus, ja, oder was weiß ich, ich gehe hier zu Wien wie Nation und so, ja, und alle, also tanzen mit mir oder irgendwie direkt am Eingang irgendwie sagt jemand, sei mir nicht böse, aber hier ist nicht das Konzert der Beach Boys, du bist falsch.
Mhm. So, oder ja? Man geht mit einem Kelly Family T-Shirt auf sein erstes Punk-Konzert und sagt vollkommen klar, ja Leute, ist schön, dass ihr euer Taschengeld für den EMP-Katalog ausgegeben habt, ich nicht.
Ja, so.
Wer ist jetzt Punkrock?
Genau. Genau. Also,
ja, klar, ne? Ja, ja.
Also nur um das quasi da vielleicht nochmal, und da kann ich ja dann auch jeweils sagen, so, ey, der Typ mit dem Hawaii-Hemd, der ist so cool, der schaut vielleicht nicht aus wie ein Mettler, aber er ist cool und wir haben ihn gern bei uns und der ist jetzt Teil der Community. Oder wir sagen, ja, Junge war ganz nett, aber sorry, so wie du ständig hier irgendwie über Menschen mit anderer Hautfarbe sprichst oder wie du hier ständig irgendwie den meiner Freundin irgendwie an den Hintern fasst, finde ich nicht cool. Und deswegen wäre es vielleicht besser, du kommst nächste Woche nicht. Ja, aber dann hat das eine Begründung. Dann ist es einfach halt so, okay, der Typ hat sich halt einfach als Depp entpuppt und deswegen wäre es uns lieber, wir müssten nicht mehr mit ihm feiern. So, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auflöst. Okay. Dann
vielen Dank für diese ausführliche und nochmal grundsätzliche Erklärung.
Dann würde ich tatsächlich nochmal ein bisschen quasi auf das, bevor wir quasi in eine Abschlussrunde kommen, auf quasi Methoden des Gatekeepings kommen, und zwar jetzt aber speziell im Rollenspielbereich. Ich nenne mal ein paar Beispiele, dass ihr wisst, was ich meine. Ein ganz großes Beispiel für mich ist Sprache. Ganz viele der vor allen Dingen bekannten Regelwerke, ja, DSA, D&D, Shadowrun, sind sehr, sehr regellastige Regelwerke. Regeln, die viele Bücher umfassen und die teilweise, sag ich mal, sprachlich auf einem sehr hohen Niveau geschrieben sind. Und da ist es schon so, also ich habe zum Beispiel eben als Streetworker auch zum Beispiel eine Rollenspielgruppe mal gemacht mit Kids von der Straße. Und die waren bis auf ganz wenige Ausnahmen aus einem prekären Milieu, also auch sehr bildungsfern. Und da habe ich die Regeln extrem runtergebrochen. Ja, ich habe quasi mit DSA 1 Regeln gespielt. Ja, und so diese kleinen DIN A5 Charakterbögen mit nur 4 Stats und eine Waffe und ein Attacke-Paradewert, das war's. Ja, und habe da auch dementsprechend meine Wortwahl sehr angepasst. Weil ich gemerkt habe, also gerade zum Beispiel auch Texte zum Vorlesen, die habe ich vereinfacht wiedergegeben, ohne sie vorzulesen, weil ich wusste, die können mir nicht folgen. Oder beispielsweise, als ich mit D&D angefangen habe, gab es nur auf Englisch. Ich selbst bin jetzt nicht so gut in Englisch. Es geht, ja, ich komme im Alltag damit zurecht, aber irgendwie so ein 300-Seiten-Regelwerk auf Englisch zu lesen, schwierig. Ja, das ist ein Faktor. Nächster Faktor, der mir noch einfällt, den ich mir quasi groß markiert hatte, war Behinderung. Wie sieht's aus mit Menschen, die zum Beispiel blind sind? Wie viele Regelwerke kennt ihr, die in Blindenschrift geschrieben sind? Oder die, sag ich mal, vertont worden sind. Habt ihr zum Beispiel schon mal mit jemand gespielt, der blind ist? Oder eine Person, die blind ist. Ja? Also das waren jetzt so die ersten zwei Dinge, die mir eingefallen sind, wo ich quasi ein Gatekeeping schaffe, ohne dass ich es vielleicht will. Ja, also wenn ich beispielsweise eine Spielrunde auf Deutsch anbiete, schließe ich damit möglicherweise Menschen aus, die nicht so gut Deutsch sprechen können. Ohne dass ich jetzt irgendwie das bewusst mache, sondern halt, ne? So, aber ringfrei, fallen euch da noch Punkte ein?
Ich würde mal den Punkt ergänzen. Du hast ja schon über die Sprache von Regelwerken gesprochen. Da gibt es noch einmal dazu zu sagen, Anrede der Spielenden spielt hier auch eine Rolle. Da ist ja inzwischen mehr Gedanken auch, als wir alle groß geworden sind mit Rollenspiel. Da war es der Spielleiter und der Spieler. Und gerade die alten DSA-Regelwerke haben sich auch ganz klar an ein männliches Publikum gerichtet, wenn man die Vorwörter mal liest, ja, so von DSA 2 oder DSA 3. Da ist natürlich schon was anderes, ob man SpielerInnen anspricht oder andere Wege sucht. Ja? Also, ja. Keine Ahnung, wir haben zum Beispiel das Tagenregelwerk im generischen Femininum geschrieben. Ja? Auch wenn uns klar ist, dass auch das nicht komplett inklusiv ist, aber wir wollten kein generisches Maskulinum verwenden. Wir haben dafür, als wir es damals veröffentlicht haben, unglaublich viel Gegenwind gekriegt. Bis hin zu Leuten, die gesagt haben, ja, das schaue ich mir gar nicht an, weil das ist ja nur, kann ja nur Schrott sein, wenn es im generischen Femininum geschrieben worden ist. Was natürlich kompletter Quatsch ist.
Natürlich, ja. Aber ja.
Also einmal das und dann auch Preis von Regelwerken. Ja? Auch das kann eine Hürde sein für Menschen, die nicht viel Geld haben. Klar, man kann als Gruppe vielleicht zusammenlegen, um was zu kaufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so Systeme hat wie DSA, wo du eigentlich unglaublich viele Bände brauchst, um es umfassend die Regeln zu haben, finde ich das schon sehr schwierig, ne? Wenn man jetzt, sag ich mal, finanzielle Umstände auch mit einbeziehen will als mögliche Hürde, die man natürlich, ne, also klar, ein Regelwerk kostet Geld, das ist logisch, ja, obwohl es inzwischen ja auch viele Sachen gibt, die kostenlos sind, aber grundsätzlich, wenn du sowas verkaufen willst, kostet es halt Geld, ne? Die Frage ist, wie viel Geld muss ich ausgeben?
Das, da kann ich beipflichten. Ich finde, das setzt auch das Einstiegsalter unheimlich nach oben. Und das machte es, wenn ich das mal kurz beschreiben kann. Also ich komme hier aus dem schönen Münsterland, aus dem Vorort. Das war für mich eine Hürde, in den nächsten Laden zu fahren, der diese Bücher überhaupt führte. Ich hatte Taschengeld und das nicht viel. Und es war mir noch nicht erlaubt, gesetzlich einen Schülerjob, Schülerinnenjob zu machen. Es wurde früher nicht Schülerinnenjob genannt, als ich auf der Schule war. So, und dann waren die alten DSA am besten noch diese Solo-Abenteuer. Die sind ja sowieso so eine Marke für sich. Die waren eingeschweißt. Und ich hatte das Cover von dem wunderbaren Özcan Yücel, die meistens dafür bekannt sind, dass sie nicht das dargestellt haben, was drin vorkommt. einen doch sehr knappen Klappentext zum tatsächlichen Inhalt, der auch nicht viel half, zu wissen, auf was man sich da preislich einlässt und wo man das Taschengeld des letzten halben Jahres verbrät. Also das kann ich sogar aus eigener Erfahrung kann ich das nochmal nachmelden. Ja. Ja, genau.
Jetzt?
Ja, ich muss mir gerade schaffen. Das ist natürlich richtig. Irgendwo dein Kappa ist, hast du nur das Schwert, das man weiß, wie du wolltest.
Das Lachen haben wir jetzt gehört.
Dieses Mikro tatsächlich.
Jetzt.
Wenn du halt irgendwo in der Pampa wohnst, hast du halt nur die Chance, irgendwas zu bestellen. Und dabei fiel mir tatsächlich nämlich gerade auch ein, wie komme ich überhaupt an Informationen über das Rollenspiel? Über was das ist. Wenn du keine Community vor Ort hast oder irgendeinen Rollenspielverein oder auch schon ganz gezielt wissen, wonach du suchst im Internet. Und es kann Rollenspiel auch das fürchterliche Virus entschieden. Ja, aber da passiert ja auch tatsächlich gerade ein bisschen was mit ein paar Seiten und Streamer, die da wirklich Informationen machen. Mhm. Aber auch wenn es das Problem ist, erstmal ein bisschen gemacht wird.
Mhm. Stimmt, ja. Was ich vorhin noch ergänzen wollte, zu meinem eigenen Punkt mit den Sprachen, da, also ich weiß tatsächlich jetzt gerade im Moment nicht, ob es die noch gibt, aber ich habe mich letztes Jahr mal unterhalten mit jemand, die nannten sich Lagokon, und die haben sich zum Ziel gesetzt, Rollenspiele zum Sprachenlernen herzunehmen. Also die bieten Rollenspielrunden auf Englisch, auf Chinesisch, auf Französisch und glaub Spanisch an. Und wollten das auch noch erweitern. Also fand ich auch eine ziemlich coole Idee. Ja.
Mhm.
Genau. Ja. Also warum bin ich jetzt zu diesem Punkt gekommen? Ja, ich würde, wir wollen ja quasi nicht bewusst Leute ausschließen, sondern mir ging es tatsächlich eher darum, sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen. Was sind denn so Faktoren, wo wir das vielleicht auch unbewusst machen und im Umkehrschluss sozusagen, um was Positives rausziehen, was könnten wir denn tun, um Gatekeeping zu vermeiden. Ja, wie können wir Menschen in die Community mit reinbringen? Und da denke ich, wurden jetzt schon viele gute Ideen genannt. Also beispielsweise Regelwerke eben anders zu schreiben. Ja, wo ich mehr Menschen damit anspreche. Ja, Stichwort zum Beispiel gendergerechte Sprache oder dergleichen. Ja. Oder Markus, wie du das gerade gesagt hast, durch Stream-Formate, durch Podcasts und so weiter. Also das ist zum Beispiel was, wodurch ich die letzten paar Jahre ganz, ganz viel meinen Horizont auf dem Gebiet erweitert habe. Dadurch, dass es so viele tolle Menschen gibt, die da tollen Content machen. Und ich glaube, das kann auch vielen jungen Menschen helfen, und das ist auch was ich aktuell zumindest wahrnehme, dass viele junge Leute da gerade auch offen sind für das Pen and Paper Rollenspiel, weil sie eben auch da vielleicht inzwischen gerade durch Streaming auch andere Vorbilder wahrnehmen. Ja, also sei mal, als wir alle irgendwie so Rollenspiel angefangen haben, plus minus, da war das ja doch eher so staubige, alte, weiße Männer irgendwie, die nur unter sich spielen wollen. Also, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber Julia hat ja vorhin erzählt, ne, sie hat das eben halt auch sehr negativ wahrgenommen. Und heutzutage, was weiß ich, hast du auf Twitch oder so dann, was weiß ich, queere Personen oder junge Mädels irgendwie mit 19, 20, die irgendwie D&D spielen oder sowas. Und also da sind wir viel breiter aufgestellt worden. Und das finde ich schon mal einen guten Ansatz und eine sehr positive Entwicklung, muss ich sagen.
Was ich super hilfreich finde, was es eben früher nicht gab und was Magnus' Worte von vorhin aufgreift, ne, der dann gerätselt hat, ob er jetzt dieses verpackte Solo-Abenteuer kaufen soll oder nicht, weil er nicht weiß, was er bekommt für sein Geld. Es gibt wahnsinnig viele Schnellstarter heutzutage, was ich total gut finde. Ich bin in einer Gruppe groß geworden, wo wir sozusagen, meine Schwester und ich damals, zu einer bestehenden DSA-Gruppe dazu eingeladen worden sind. Ne? Wo man so, keine Ahnung, über irgendwie so Fantasy-Kram geredet hatte. Und dann hieß es, ja, wir spielen da so ein Rollenspiel. Wollt ihr euch das nicht mehr anschauen? Ja? Ich weiß nicht, ob ich in einem Laden das DSA-3-Regelwerk damals gekauft hätte. Selbst wenn ich es gesehen hätte. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber mit Schnellstartern, die man kostenlos bekommt oder die man runterladen kann als PDF, kann man Sachen ausprobieren, ja, und kann schauen, taugt mir das, habe ich da Bock drauf, ist das cool? Und das ist natürlich total was Hilfreiches. Und was auch dazu kommt, das Online-Spielen heutzutage, glaube ich, hat auch, gerade in der Pandemie, was ja da sehr verstärkt war, hat auch einen großen Vorteil gebracht, weil die Leute nicht mehr so eine große Hürde überwinden müssen. Oder es gibt ja auch Menschen, die finden einfach bei sich keine Runde, da ist niemand außenrum, den sie kennen. Mhm. Und da tun sich natürlich schon viel leichter online, einfach mal wenigstens mal irgendwie zu spielen und mal reinzuschmucken. Das sind, glaube ich, zwei Punkte, die wir heute haben, die wir halt vor 20 oder 30 Jahren nicht hatten. Ne?
Ja, das meine ich auch, leichtere Zugänge.
Ja.
Verfügbare Quellensuche, verfügbare Verbindungen finden. Und da ist es auch so wichtig, dass wir da aktiv sind, finde ich. Weil wir haben nichts gewonnen, wenn die Kiddies oder neue Leute die Stufe 1 Spielenden, wenn die dann plötzlich das dritte toxische Forum finden, dann haben wir nichts gewonnen. Ne? Aber das Ding ist, also das ist ein Aspekt, ich finde, die Zugänge sind viel leichter, gerade jetzt auch, was jetzt Conventions angeht, was Präsenz angeht. Es gibt so viel Social Media, das kann alles genutzt werden, das sollte genutzt werden. Allein auch, um den raschen Spackos dann nicht das Feld zu überlassen, sag ich jetzt mal. Und gleichzeitig auch, um zu zeigen, und es entsteht ja sonst auch ein komplett falsches Gesamtbild. Also wir sind ja da. Und wir möchten. So. Und wir halten das Tor nicht zu, wir halten es auf. Und das gibt's auch. Und gerade bei deinem persönlichen Steckenpferd, Atarius, da habe ich gerade noch mal gedacht, so, ja, und es gibt ja inzwischen auch wirklich, wirklich viele gute Konzepte auch, jetzt neben Fremdsprache, wenn ich fast mit diesem Begriff etwas fremde, also weitere Sprachen, auch den einfache Sprache und inklusive Sprache. Das wäre ja wirklich eine schöne Sache, die eigentlich gar nicht so viel Arbeit ist, für so eine große Internetgemeinschaft zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin, jetzt nehmen wir mal das DSA-Regelwerk und verfassen das in einfacher Sprache.
Also da quasi Aufruf an euch da draußen irgendwie, ich fände das total cool. Also ich habe auch eine Zeit lang in der Arbeit, also in der Behindertenhilfe gearbeitet und bin da auch auf das Thema leichte Sprache und inklusive Sprache gestoßen und das fände ich tatsächlich ein Fortschritt. Warum soll nicht auch ein Mensch mit geistiger Behinderung irgendwie Rollenspiel spielen können oder dürfen? Ja. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Oder auch, wie ich vorhin selbst ja gesagt habe, auch Menschen zum Beispiel, sag mal, ohne das jetzt abwerten zu meinen niedrigen Bildungsstatus haben. Ja. Die Person kann nichts dafür. Ja, und wenn ich dann natürlich die ganze Zeit irgendwie mit Fachbegriffen vor mich hin simple, schließe ich aus. Ne? Ja. Also von daher, genau, euch da draußen fühlt euch angesprochen, wir würden das total feiern, glaube ich. Markus, ich habe das Gefühl, du willst noch was sagen.
Wollen so, und ich frage so, ich kann.
Momentan geht's.
Lass mal.
Ja, es geht gerade. Probier's mal.
Okay. Wo du das mit Conventions sagtest. Ich hatte jetzt in meiner Heimat vor ein paar Wochen, da waren Con geplant. Die Veranstaltung gibt es schon seit über 20 Jahren. Ich sehe nie Plakate. Ich hatte dann in meinem Discord dann mal nachgehakt, hey Leute, warum ist das so? Warum wird da so wenig Werbung für gemacht? Und habe da keine klare Antwort drauf gekriegt. Und okay, das ist jetzt kein Gatekeeping im Sinne, wie wir es jetzt definiert haben, aber es behindert halt auch schon, dass Leute darauf aufmerksam werden, vorbeikommen und dann Hobbys haben. Also wir reden jetzt ja nicht über das Internet oder meine Wörter. Aber das ist halt schon, wenn du in einer Stadt, die ja gar nicht so klein ist, sag ich mal bei uns, aber dann selbst auch als ja, Rollenspieler nicht mitbekommst, dass diese Convention tatsächlich ist, ja, Das gibt's noch? Ich dachte, das wäre schon lange tot. Mhm. Und nicht mal in den Rollenspielen legen das aussendet. Das finde ich ganz schön komisch. Mhm.
Nee, finde ich auch einen guten Punkt. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein Faktor, den wir noch gar nicht genannt haben. So dieses, wer nicht wirbt, der stirbt. Also wir brauchen uns quasi nicht wundern, egal in welcher Clique, Community, Szene oder so wir uns bewegen, wenn wir das nicht publik machen und da aktiv irgendwie werben, dann kommen keine neuen Menschen nach. Und es gibt natürlich dann die, die das vielleicht auch bewusst in Kauf nehmen und sagen, naja, ich habe so hier meine Gruppe, da fühle ich mich wohl, das ist ja alles legitim. Aber dann wird es halt irgendwann sein, dass halt dann nur noch 2, 3 übrig bleiben. Und dann wäre ich vielleicht froh, wenn andere noch nachgekommen wären. Also insofern und das beides, also auch zu dem Magnus, was du gesagt hast, sind zum Beispiel Entwicklungen, die ich gerade in meiner eigenen Szene, also in der Punk-Szene, positiv erlebe. So dieses da auch mehr aufeinander eingehen, mehr Vielfalt zeigen, mehr das Publik machen, neue Medien nutzen und da eben zu sagen, hey Leute, tut euch zusammen und was weiß ich, es gibt den Plastic Bomb Fanzine, die zum Beispiel jetzt immer einen Bericht machen, wo Menschen, die ganz abseits vom Schuss irgendwo wohnen, so ein bisschen erzählen, ja, also der im vorletzten war ein Artikel von einer Punkerin, die irgendwo auf einer Nordseeinsel wohnt, ja, und sowas, also das finde ich irgendwie so ganz positive Entwicklungen, ja, und sehe das im Rollenspiel auch so. Liebe Leute, unsere Zeit, die wir uns gesetzt hatten, neigt sich langsam dem Ende. Deswegen würde ich gerne natürlich noch ein Schlusswort formulieren wollen. Ich fange diesmal an, sonst heißt immer der Artarius, der wartet immer schön ab, was die anderen gesagt haben und quasselt dann. Erstmal an euch, die Talk-GästInnen, die da waren, vielen lieben Dank, dass das geklappt hat, dass ihr Zeit hattet. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ihr draußen habt es ja nicht mitgekriegt. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht und auch heute Abend hat es fast nicht geklappt, aber wir haben es doch irgendwie hingekriegt, trotz Husten und Corona und allem drum und dran und Technikproblemen und überhaupt. Aber also an euch drei, vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt, hat mich wirklich sehr gefreut und natürlich danke an euch da draußen, die ihr so lange durchgehalten habt und mein Fazit zu dem Ganzen ist, lasst uns da weitermachen mit diesen positiven Aspekten, die wir jetzt da am Schluss nochmal genannt haben, lasst uns nicht irgendwie weil zum Zeitpunkt der Aufnahme bald Weihnachten ist, lasst uns nicht der Grinch sein, der sich in seiner Höhle irgendwie verbarrikadiert und irgendwie niemand reinlassen will und irgendwann an Einsamkeit stirbt, sondern lasst uns irgendwie da zusammenhalten und lasst uns aber gleichzeitig auch, um den Aspekt von Magnus mit aufzugreifen, lasst uns unser Hobby nicht kaputt machen von Leuten, die halt einfach doof sind. Ja, genau, das ist das, was ich euch gern irgendwie mitgeben würde. Und damit verabschiede ich mich schon mal und gebe an den nächsten Gast, die nächste Gästin, wer möchte. Dann rufe ich auf, wie in der Schule.
Okay. Dann mache ich es ganz Schwafelhelden, Meistergespräche-like und mache meinen kurzen Abschiedspann. Aber ich hasse mich gerade so angesteckt mit so einem schönen Satz. Es gab mal so ein schönes Ding. Wenn es dir gut geht, bau einen größeren Tisch, nicht größere Zäune. Und den finde ich klasse. Ich finde, der passt hier super. Wir haben so viele schöne Möglichkeiten. Das Hobby boomt. Wir erreichen immer mehr Menschen da draußen. lasst uns den Spieltisch größer bauen und oder eben so bauen, dass wir da alle dran passen. Und zur Not nehmen wir die Türen. So. Viel Spaß da draußen beim besten Hobby der Welt.
Das ist ein sehr schöner Satz von Magnus und ich würde dem hinzufügen, wenn man offen ist und neue Sachen ausprobiert, dann wird man schnell merken, es gibt nicht eine richtige oder falsche Art und Weise, Rollenspiel zu spielen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten, Rollenspiel zu spielen. Und wenn man da sich von diesem Ross runter bewegt, dass es nur eine Option gibt, wie man das machen kann, kann man, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Konstellationen mit verschiedensten Menschen und verschiedensten Systemen sehr viel Spaß haben. Deswegen wäre mein Aufruf einfach, offen zu sein und interessiert, Dinge auszuprobieren und die dann weiterzutragen und diese Freude auch am Rollenspiel einfach weiterzutragen, weil das ist das, was andere auch ansteckt und neue Leute zum Hobby bringt.
Hätte ich noch mehr offen diesen ominösen Artikel da geschrieben. Ging es mir darum, ich möchte oder gibt es da ist es ja bestätigt worden. Aber ihr macht mir das viel Hoffnung. Deswegen, wie Magnus das sagte, großen Tipp machen, keine Grenzen und dass wir allen, die Bock drauf haben, sich das Hobby anzugucken, die Chance geben, das zu erleben. Das ist ja mehr für mich als nur ein Spiel. Das ist ja 4 bis 6 Stunden im besten Fall einfach raus aus der Wirklichkeit, abschalten von dem ganzen Kram, der auf uns sonst einprasselt und im besten Fall mit unseren Freunden Abenteuer ganz woanders erleben. Und insofern, ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann würde ich sagen, adieu.
Danke und tschüss.
Tschüss.